Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
Wir alle erinnern uns noch an Katastrophen wie das Hochwasser im Ahrtal oder den mehrtägigen Stromausfall in Berlin. Und da stellt sich natürlich für jeden Einzelnen von uns die Frage, sind wir wirklich darauf vorbereitet, wenn es eine Zeit lang mal keinen Strom gibt, das Wasser nicht mehr aus dem Wasserhahn kommt oder die Apotheke um die Ecke geschlossen hat? Die Malteser haben für solche Fälle einen Resilienzkurs entwickelt, der jetzt in Traunstein gestartet ist. In dem kann man lernen, wie man alleine oder mit der Familie in Krisensituationen sicher und handlungsfähig bleibt. Den Notfallvorsorgekurs, den stellen wir Ihnen jetzt in diesem Podcast vor. Ich bin Paul Hasel und darf dazu zum einen Andrea Hirt begrüßen. Sie ist die Malteser Diözesanreferentin für Katastrophenschutz und hat das Konzept für den Resilienzkurs maßgeblich mitentwickelt. Und auch Lisa Schmaus ist mein Gast. Sie ist Leiterin Ausbildung der Malteser in Traunstein und hat dort bereits die ersten Resilienzkurse durchgeführt. Beide darf ich jetzt online auf digitalem Wege begrüßen. Frau Hirt, Frau Schmaus, herzlich willkommen in diesem Podcast. Frau Hirt, was ist denn generell die Rolle der Malteser im Katastrophenschutz? Bei welchen Szenarien kommen die Malteser da zum Einsatz?
Ja, die Malteser sind eine Hilfsorganisation, die in den Katastrophenschutz eingebunden sind. Und wir helfen vor, während und nach Katastrophen. Vor Katastrophen natürlich einerseits präventiv, wie zum Beispiel mit den Schulungen, über die wir heute sprechen. Während Katastrophen im Akutfall haben wir die unterschiedlichsten Aufgaben, zum Beispiel Betreuungsstellen betreiben, wo Leute unterkommen können, die ihr Zuhause verlassen müssen, oder akute Hilfe wie auch Rettungsdienst gehört dazu. Und in der Nachsorge unterstützen wir auch im Wiederaufbau stellenweise.
Was sind das dann für Katastrophen? Also bislang war es Gott sei Dank natürlich nicht Krieg oder Verteidigungsfall, sondern das sind dann, wenn wir es mal ganz praktisch sagen, solche Sachen wie damals im Ahrtal, die Hochwasserkatastrophe zum Beispiel.
Genau, richtig. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Schadenslagen, von Naturkatastrophen über technische Unfälle, wo irgendwo Unterstützung gebraucht wird, bis hin zu Anschlägen. Oder zum Beispiel in München sind wir da auch sehr erfahren drin, bei Bombenevakuierungen, Bombenfunden zu unterstützen.
Das machen Sie ja dann auch nicht alleine. Da gibt es ja auch eine Arbeitsteilung, Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz mit anderen Institutionen wie dem Technischen Hilfswerk, zum Beispiel der Feuerwehr oder auch der Bundeswehr. Wie müssen wir uns diese Arbeitsteilung vorstellen? Wer macht da was?
Tatsächlich bringt jede dieser Organisationen eine gewisse Fachlichkeit mit, die sich ergänzt. Die Hilfsorganisationen arbeiten da zusammen und jeder hat unterschiedliche Teileinheiten des Katastrophenschutzes. Feuerwehr und Polizei gehen ihren Aufgaben nach, genauso wie das THW, und die Bundeswehr unterstützt gegebenenfalls auf Anfrage, was in Deutschland ja jetzt Gott sei Dank nicht so oft vorgekommen ist, aber zu Corona zum Beispiel oder auch im Ahrtal, dann nochmal mit ihren Mitteln, damit wir alle zusammen gut wirken können. Und das Ganze wird immer von einer Einsatzleitung vor Ort koordiniert, damit die Zusammenarbeit auch gut funktioniert.
Unser Thema heute geht ja eher in Richtung Bevölkerungsschutz, Notfallvorsorge. Da haben Sie sich ja neu aufgestellt, vielleicht nicht neu aufgestellt, aber doch neu nachgedacht. Was war da ursprünglich der Anlass, sich jetzt wieder verstärkt damit zu beschäftigen?
Tatsächlich ist das Thema Krisenresilienz, Vorbereitung, Selbsthilfe gar nicht so ein neues Thema. Das war früher wesentlich verbreiteter, als es heute noch ist. Zu Zeiten des Kalten Kriegs zum Beispiel waren da ganz andere Gedanken da, die wir Gott sei Dank ja eine Zeit lang jetzt auch nicht mehr so benötigt haben. Jetzt hat sich weltpolitisch da viel entwickelt und wir alle wissen mit dem Ukraine-Krieg etc., dass sich da schon das Bild wieder geändert hat und wir wieder mehr drauf schauen müssen, wie gut wir vorbereitet sind auf solche Situationen. Wobei es gar nicht so sehr nur vom Zivilschutz abhängt, Naturkatastrophen etc., wie wir vorher erwähnt haben, ist ja durchaus was, was immer passieren kann. Und die Vorsorge der Menschen hinsichtlich einer Krisenresilienz war schon immer wichtig. Nur das Augenmerk ist jetzt noch mal mehr drauf, da haben Sie recht.
Also vor allem das Augenmerk auf den einzelnen Menschen, was der tun kann.
Genau, richtig. Wir merken immer wieder, wenn jetzt schon Einsätze sind, beispielsweise in Berlin mit dem Stromausfall oder auch wenn wir irgendwie Schneelagen oder sonst irgendwas haben, dass der Katastrophenschutz wird dann immer eingesetzt, wenn Unterstützung gebraucht wird. Wenn das eine breite Masse von Menschen betrifft, können wir aber nicht jedem immer sofort helfen, sondern wir helfen primär denen, die sich nicht selbst helfen können, beispielsweise Menschen, die pflegerische Unterstützung brauchen etc., Kliniken, Pflegeeinrichtungen. Und die Menschen, die sich selbst helfen können, sollten soweit vorsorgen und sich vorbereiten, dass sie dann eine gewisse Zeit lang sich selbst versorgen können und nicht das ganze System mit beanspruchen. Da sind wir wirklich angewiesen drauf.
Und da sind Sie dann noch rangegangen an diese Thematik und haben erstmal Malteser intern geschaut, wie Sie das umsetzen wollen. Sie haben ein Schulungskonzept entwickelt. Also wie sind Sie da rangegangen? Was waren da die Maßstäbe?
Unsere erste Idee war es, dass natürlich auch unsere Ehrenamtlichen und auch unsere Hauptamtlichen in ihrer eigenen Resilienz so gestärkt sein müssen, dass sie dann, wenn sie wirklich in den Einsatz gehen, für uns auch zur Verfügung stehen. Und daraufhin haben wir uns gedacht, dass wir eine Zivilschutzschulung bauen, die wir erstmal intern anbieten, um unsere eigene organisationsinterne Resilienz auch zu steigern. Und haben uns überlegt, was wichtige Themen wären, die wir da abdecken sollten, was jemand auch braucht, um sich vorzubereiten. Haben uns ein bisschen orientiert an dem Ratgeber für Notfallvorsorge aus dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und haben anhand dessen eine theoretische und praktische Schulung entwickelt, die wir dann auch pilotiert haben.
Frau Schumann, haben Sie da auch mitgemacht bei diesem Pilotkurs?
Also bei der Entwicklung nicht. Ich war dann als Teilnehmer anwesend bei einem der Termine. Das war gleichzeitig ja die Einweisung für uns als zukünftige Dozenten. Und das habe ich quasi in München an der diözesanen Geschäftsstelle mitgemacht.
Und wie haben Sie das so persönlich erlebt, auch als Mitarbeiterin bei den Maltesern? Gut, überraschend kam es für Sie jetzt natürlich nicht, weil das auch Prozesse sind, aber denkt man da schon nochmal auch neu nach über die Krisen in der Welt, dass man plötzlich sieht, oh, ich bin ja doch und mit meiner Arbeit doch auch selbst betroffen. Wie geht's Ihnen damit?
Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, was der Kurs auch im Nachhinein mit mir gemacht hat. Also es finde ich schon ein Thema, das zum Nachdenken anregt und einfach auch um sich selbst zum Reflektieren, wie bin ich und meine Familie zu Hause denn auch aufgestellt. Und da waren auch von unserer Seite also als Teilnehmer auf jeden Fall dann ein paar Punkte, wo man drüber nachgedacht hat.
Diese Pilotkurse, Frau Hirt, wie waren da die Reaktionen? Ähnlich jetzt wie bei der Frau Schmaus, was haben da die Mitarbeiter zurückgemeldet?
Tatsächlich hatten wir ein durchweg positives Feedback von den Teilnehmenden. Es war auch ganz unterschiedlich, was die Leute schon sich persönlich damit auseinandergesetzt haben, wie viel Erfahrung sie haben und wie vorbereitet sie sind. Und trotzdem konnte jeder Teilnehmer, der dabei war, egal wie weit er sich damit schon auseinandergesetzt hatte, nochmal Gedanken zur Vorbereitung mitnehmen und auch nochmal Wissen mitnehmen und das vertiefen. Also durch und durch waren wir da sehr zufrieden mit dem Feedback.
Und ich glaube, das war ja insgesamt ein Pilotprojekt bei den Maltesern, das recht einzigartig bundesweit ist, oder? Also sind da auch so eine Art Vorreiter gewesen?
Tatsächlich, soweit wir das wussten und rausfinden konnten, waren wir die Ersten, die sowas angefangen haben und umgesetzt haben. Mittlerweile fängt auch unsere Region Bayern, also mit den anderen Diözesen an, in dieses Thema mit einzusteigen, weil die Wichtigkeit natürlich trotzdem da ist. Aber ich glaube, wir waren die Ersten, die das angefangen haben.
Dann liefen also diese Pilotschulungen erfolgreich bei Ihnen erstmal intern. Und dann haben Sie sich ja entschlossen, das auch extern anzubieten. Haben Sie das dann nochmal überarbeitet, dann fürs externe Angebot, dann vielleicht auch schon zusammen mit der Frau Schmaus? Wie lief dann dieser Prozess?
Tatsächlich ist es inhaltlich gar nicht so ganz unterschiedlich. Also wir konnten viele Sachen beibehalten, die natürlich auch für Nicht-Malteser wichtig sind. Der größte Teil, der in den Schulungen für externe Teilnehmer nicht mehr mit drin ist, ist, wie wir Malteser als Organisation resilient sind, was das bedeutet, was wir für Vorkehrungen getroffen haben. Und da gibt es mehr Augenmerk auf das, was jemand für persönliche Resilienz braucht. Aber da hat tatsächlich die Gliederung Traunstein mit der Lisa Schmaus viel Vorarbeit geleistet, um das so umzuschreiben, dass es auch für externe Teilnehmer interessant ist.
Ja, Frau Schmaus, wie lange dauert sowas, bis dann so ein Kurs steht, bis Sie wirklich alles beisammen haben, dass Sie einladen können?
Tatsächlich relativ lange. Es waren Kollegen im August das erste Mal bei dem Termin mit dabei. Ich selbst war im Oktober mit dabei. Und das war dann eigentlich auch der Startschuss, dass wir angefangen haben, eben das Curriculum ein bisschen anzupassen, in Absprache eben mit der Andrea und mit dem Brettschneider Markus aus München. Und dann ging es natürlich an die Materialbeschaffung. Wir haben so ein paar Sachen auch selbst ausprobiert, vor allem was den praktischen Teil betrifft. Und dann war eben der erste Termin am 13. Dezember eingeladen hierfür und aktiv mit der Werbung begonnen haben wir dann so ungefähr Ende November. Also ich würde sagen, so gute 2 Monate hat es dann wirklich gedauert, bis dann wirklich der Kurs stattfinden konnte.
Sie haben gerade vom praktischen Teil gesprochen, dann vermute ich mal, dass es eine Aufteilung des Kurses in Theorie und Praxis gibt.
Genau, das ist richtig. Also wir starten im Endeffekt so, dass die Teilnehmer vor dem Kurs die BBK-Broschüre als Pre-Reading zugeschickt bekommen. Und beim Kurs selbst haben wir dann erstmal einen allgemeinen Teil. Da geht es viel um die Praxis, zum Thema Blackout. Was ist das eigentlich? Was hängt alles mit dran? Dann natürlich auch so ein bisschen, was Malteser eben im Katastrophenfall machen kann oder macht. Und dann geht es in die Stationsarbeit. Wir haben hier 3 Stationen ausgearbeitet mit insgesamt 3 Dozenten. Das ist dann rollierendes System, sodass quasi jede Gruppe bei jeder Station teilnehmen kann. Und den Abschluss bildet dann der praktische Teil. Da geht es dann darum, dass die Teilnehmer einfach mal Feuer löschen, das heißt einfach mal mit dem Feuerlöscher hantieren, was ja bisher auch nicht jeder gemacht hat. Dann dürfen die Teilnehmer selbst Feuer machen mit alternativen Hilfsmitteln. Das heißt, sie bekommen kein Feuerzeug oder Streichhölzer zur Verfügung. Das sind zum Beispiel Sachen wie Watte oder vom Trockner, die Trocknerflusen, die man wirklich einfach zu Hause hat. Natürlich auch Brennholz und einen Feuerstein, damit man einfach diese Funkenwirkung hat. Genau, und dann zum Abschluss haben wir noch den Part mit dem Lebensmittelerwärmen, das die Teilnehmer dann auch selbst machen dürfen. Und das bildet dann eigentlich auch den Abschluss von dem Kurs, das gemeinsame Mittagessen und nochmal eine kurze Abschlussrunde.
Jetzt muss es ja gar nicht erst zu so einer richtig großen Katastrophe kommen. Wir haben das vor kurzem in Berlin gesehen, da gab es ein paar Tage keinen Strom. Wie reagiere ich denn auf sowas? Also da hieß es dann, fahren Sie zu Verwandten die paar Tage, aber jetzt mal angenommen, wenn es wirklich nicht geht, aus welchen Gründen auch immer. Wie sollte ich darauf vorbereitet sein, dass es mal ein paar Tage keinen Strom gibt? Was raten Sie da?
Also das Wichtigste hier ist eigentlich das Thema Wasser. Das ist eigentlich auch das, was die meisten so ein bisschen vergessen, weil das Wasser aus der Leitung natürlich für jeden ganz normal ist. Aber wenn es wirklich zum Blackout kommt, dann kommt irgendwann auch kein Wasser mehr aus der Leitung. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass ich entweder hier vorgesorgt habe und genügend Wasser zu Hause habe. Oder ich schaue wirklich, dass ich mir in dem Moment, wo noch Wasser aus der Leitung kommt, das Wasser auffange in verschiedene Behälter. Ich kann zum Beispiel auch Töpfe aus der Küche nehmen und versuche dann, das Wasser natürlich auch zum Konservieren, das heißt haltbar zu machen, da ich ja nicht weiß, wie lange der Blackout dauert. Und irgendwann kippt das Wasser natürlich und deshalb ist einfach die Konservierung sehr, sehr wichtig. Wichtig ist auch in Bezug auf die Vorbereitung, dass ich mir Gedanken mache zum Thema Essen. Also wirklich schaue, dass ich genügend Vorrat zu Hause habe und auch eine Möglichkeit, damit ich das Essen erwärmen kann. Es sind aber auch ganz einfache Sachen, wie dass ich zum Beispiel dran denke, an eine Taschenlampe zu Hause, an eine Powerbank oder an Ersatzbatterien, damit ich vor allem einfach mal auch das Licht da habe. Und für uns wichtig ist auch nochmal das Thema Dokumentenmappe, Notfallgepäck, dass man hier sich einfach auch schon mal Gedanken gemacht hat beziehungsweise vorbereitet. Und ganz, ganz wichtig einfach auch, dass ich mich geistig mit der Situation vorab schon mal auseinandersetze. Also dass ich mich bewusst schon mal vielleicht in die Situation versetze, damit ich dann einfach nicht in diese Schocksituation gerate, sondern einfach auch einigermaßen klar bleiben kann.
Wir haben es vorhin schon anklingen lassen mit dem Feuer machen. Das führt mich auch jetzt zum Thema Kochen. Wenn der Eheherd nicht funktioniert oder mein Gasherd, wie gehe ich denn da vor? Also da habe ich mich automatisch, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, an meine Pfadfinderzeiten erinnert mit diesem kleinen Gaskochern. Ist das gut, sowas im Keller zu haben oder in der Küche in einem extra Fach?
Ja, auf jeden Fall. Also so ein kleiner Gaskocher, das ist was, was relativ preiswert ist. Das nimmt nicht viel Stauraum, das kann ich zu Hause lagern. Und das ist wirklich was, womit ich mir einfach meine Lebensmittel erwärmen kann. Das ist eigentlich so die einfachste Möglichkeit. Es gibt natürlich auch vom Campingbedarf ja noch ein paar Unterschiede zum Thema Erwärmen. Aber so ein Gaskocher ist eigentlich, sage ich mal, das Einfachste, was ich mir besorgen kann.
Oder wahrscheinlich am besten Gedanken machen, was esse ich gerne und das möglichst in Dosen besorgen, oder?
Genau, richtig. Es sollte haltbar sein. Dosen sind da ganz gut, weil das teilweise bis zu 10 Jahre auch haltbar ist. Wichtig ist hier, dass ich nicht anfange zum Experimentieren, sondern zu den Zutaten auch greife, die mein Körper gut kennt und wo ich auch weiß, dass ich das Lebensmittel dann auch gut vertrage.
Jetzt haben wir doch gerade wieder eine starke Erkältungszeit. Ist es auch wahrscheinlich gut, da medikamentös gut vorbereitet zu sein mit, ich weiß nicht, Kopfschmerztabletten, mit einer Wundsalbe und solchen Sachen?
Ja, genau. Also da ist auch gut, dass ich so ein bisschen in die Vorbereitung gehe, dass ich vielleicht einfach auch immer ein paar Päckchen von Kopfschmerztabletten zum Beispiel zu Hause habe. Und wenn ich zum Beispiel medikamentös eingestellt bin, spezielle Medikamente brauche, dass ich hier einfach auch daran denke, dass ich einfach ein bisschen eine Rücklage habe. Und ansonsten kann ich, was Medikamente oder Erste Hilfe selbst zum Beispiel betrifft, auch immer gut, wenn ich irgendwas zu Hause habe. Es reicht zum Beispiel auch ein ganz normaler Erste-Hilfe-Koffer vom Auto. Da ist einfach auch alles Gängige mit drinnen und das kann ich mir einfach auch zu Hause einlagern.
Ich habe selbst auch mal einen Stromausfall erlebt, der war nur ungefähr so ein halber Tag bei mir zu Hause. Und da habe ich gemerkt, bei meinen Kindern, die auch noch zum Teil klein sind, die fanden das erst spannend, aber es kann auch Angst machen. Wie gehe ich denn so insgesamt in der Familie damit um? Wir sind ja auch alle ein bisschen anders. Der eine ist so eher der Optimist und packt es dann an, aber es können auch in der Familie ängstliche Menschen da sein. Was raten Sie da so psychologisch, seelisch?
Also ganz wichtig ist es hier, dass ich einfach ruhig bleibe, dass ich, auch wenn ich vielleicht innerlich gestresst bin oder auch Angst habe, dass ich das vor allem bei den Kindern nicht zeige. Und in Bezug auf Kinder ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich die Routine beibehalte. Also zum Beispiel die Gute-Nacht-Geschichte am Abend auf jeden Fall weiter beibehalten, weil das den Kindern einfach auch Sicherheit gibt, sodass die gar nicht in diese Angstsituation abrutschen können.
Es gab schon zwei Kurse bei Ihnen in Traunstein. Waren die dann gut besucht? Also sehen Sie auch, dass da ein Bedarf da ist?
Ja, auf jeden Fall. Also wir merken das auch, dass jetzt beim zweiten Kurs waren einige Teilnehmer mit dabei, die Bekannte im ersten Kurs hatten. Das heißt, wir haben hier einfach auch schon die Mundpropaganda, die hier gemacht wird und einfach auch quasi durch Teilnehmer weitergegeben wird. Und wir merken natürlich jetzt auch die Situation, die jetzt Anfang vom Jahr in Berlin war. Da hatten wir jetzt bei dem zweiten Kurs eine Verdoppelung von den Teilnehmerzahlen. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da.
Frau Hirt, war es das jetzt erstmal oder denken Sie schon mal daran, den Kurs jetzt noch weiterzuentwickeln? Oder ist das jetzt mal erstmal das, was jetzt auch einfach ausgeweitet werden soll auf andere Malteserbezirke?
Weiterentwickeln sollten wir unsere Sachen, glaube ich, immer, wenn wir feststellen, dass da noch Bedarf da ist. Wir sind jetzt bei einer Kurszeit von knapp 4 Stunden. Da wäre sicherlich noch eine Option, das auch auf den ganzen Tag zu strecken und nochmal mehr Vertiefung zu machen. Bevor wir den Schritt gehen, sollten wir aber, glaube ich, erstmal das, was wir jetzt ausprobiert haben, was gut funktioniert hat, was Menschen weiterbringt, auch in die breite Fläche bringen, damit nicht nur in Traunstein und innerhalb der Malteser Menschen davon profitieren können, sondern mindestens mal für ganz Bayern. Für mehr möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Dann werden wir sehen, welche Herausforderungen noch auf uns zukommen und wie wir uns und auch andere dann entsprechend darauf vorbereiten.
Frau Schmaus, ehrlich gesagt, mein Haushalt, meine Familie ist noch nicht krisenresilient. Was würden Sie mir raten? Was sind die drei wichtigsten Tipps aus Ihrer Sicht?
Ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, das Thema Wasser und Wasserkonservierung anzugehen, dass man da einfach wirklich was zu Hause hat, um das Wasser aufzufangen und um auch haltbar zu machen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, das Notfallgepäck in Angriff zu nehmen, dass man da einfach auch vorgesorgt hat und einfach weiß, wenn es wirklich dazu kommen würde, dass ich mein Haus oder meine Wohnung verlassen muss, dann kann ich mir den Rucksack schnappen und habe da soweit alles Wichtige drinnen. Und Was ich jetzt auch ganz schön finde, es gibt natürlich ganz, ganz viel an Material, das ich mir für zu Hause kaufen kann. Es geht aber auch einfach preisgünstig und einfach. Zum Beispiel kann man sich einen Teelichtofen für zu Hause bauen. Das haben wir hier an der Geschäftsstelle auch gemacht. Wir zeigen das dann auch immer beim Kurs, weil wir einfach wollen, dass die Teilnehmer keine Angst davor haben, sondern merken, okay, es geht auch einfach. Der Teelichtofen, den kann man selbst bauen. Das ist aus Keramik, also quasi Keramikplatte und ganz normaler Keramiktopf dabei. Man stellt dann maximal 5 Teelichter drunter und der gibt so Wärme ab. Also der sammelt die Wärme durch den Topf von oben und gibt dann die Wärme nach draußen hin ab. Das ist ungefähr Leistung von 200 Watt. Als Vergleich, der menschliche Körper gibt ungefähr 70 bis 80 Watt ab. Es ist jetzt nicht genügend Wärme, um einen kompletten Raum zu heizen, aber ich denke, für den Fall ist das Ganze gute und vor allem preiswerte Alternative.
Ich habe dann auch noch den Luxus privat, dass ich einen Keller habe. Würden Sie auch sagen, ja, spätestens jetzt im Frühjahr mal vielleicht auch, wenn Sie das können, einen Raum freiräumen, vielleicht da noch eine Liege oder ein Bett reinstellen und da auch die Konserven hinstellen und so weiter, wenn man diesen Luxus hat?
Ja, auf jeden Fall. Also gut ist es immer, wenn man das in einem Raum oder in einem Bereich von der Wohnung oder vom Haus einfach gelagert hat, sodass man einfach auch in dem Moment weiß, was habe ich denn alles da, was brauche ich vielleicht noch, was muss ich mir noch besorgen. Das ist immer von Vorteil, wenn man das einfach an einem Platz dann hat. Und vor allem auch das Thema Wasser ist natürlich länger haltbar, wenn ich es einfach kühl, trocken und vor allem lichtgeschützt lagern kann.
Frau Schmaus, bei Ihnen jetzt im Bezirk Traunstein, wann finden da die nächsten Kurse statt?
Wir haben jetzt unsere nächsten Kurse geplant für den 28. Februar, für den 25. April und für den 6. Juni. Das sind immer Samstage und die Kurse finden immer von 9 bis 14 Uhr bei uns in der Kreisgeschäftsstelle in Axdorf statt.
Also dann ermuntern wir alle, die jetzt zugehört haben, sich vorzubereiten, auch angstfrei, also ganz gelassen auf die Sache anzugehen, gerade wenn man es rechtzeitig macht, ist es hier, glaube ich, eh gut möglich. Frau Schmaus, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und uns das Thema Krisenresilienz bei den Maltesern vorgestellt haben, wie wir eben für Notzeiten individuell rechtzeitig vorsorgen können. Herzlichen Dank an Sie beide.
Sehr gerne, danke Ihnen.
In der Episodeninformation zu diesem Podcast finden Sie dann auch noch den Link zur Homepage der Malteser in Traunstein. Dort gibt es dann noch weitere Informationen zum Resilienzkurs mit allen Terminen und der Kursanmeldung. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.